Ich habe Ostern mit meiner Familie verbracht. Ostermontag vor allem, habe ich ja eben schon gesagt. Und ich habe Ostern mit 8 meiner Neffen und Nichten verbracht. Ich habe 9, das 10. kommt. Also wir sind eine große Familie. Und das kennt ihr vielleicht auch, wenn Kinder draußen sind, die lieben es, im Dreck zu spielen, oder? Also so ein Kind, wenn man das mal rauslässt, das bekommt man nicht mehr sauber ins Haus rein. Ich kenne das von meiner Kindheit. Wir haben es geliebt, so Matschhäuser zu bauen. Das wird dann so zu Lehm und dann konnte man da so richtige Hochhäuser bauen. Und das kennt ihr vielleicht auch von eurer Kindheit, von eigenen Kindern oder Neffen, Nichten, Enkelkindern. Und dann, wie kriegt man jetzt dieses dreckige Kind? Und das kennt ihr vielleicht so von oben bis unten wirklich dreckig, im Sand gespielt und auf Bäume geklettert und im Matsch gewühlt. Wie kriegt man jetzt dieses Kind wieder sauber in die Wohnung rein? Und jetzt überlegt euch mal, dieses Kind würde dreckig, wie es ist, ins Haus reinstiefeln, ja? Dreckstiefel läuft durch die Wohnung, über den Teppich, hinterlässt überall Spuren, geht ins Schlafzimmer, ist super müde. Eigentlich geht ein Kind nicht freiwillig ins Bett, aber wir gehen jetzt mal davon aus, das Kind läuft zum Bett, frisch bezogen, strahlend weiß, legt sich dreckig, wie es ist, in dieses wunderschöne, gut riechende, duftende, weiße, weiche Bett. Das geht ja mal gar nicht. Also ich glaube, alle Eltern würden die Krise kriegen, meine Schwestern auf jeden Fall, sondern man stellt dieses Kind am besten im Ganzen, wie es ist, unter die Dusche, von oben bis unten Grundreinigung und dann gibt es noch was zu essen und dann kannst du ins Bett gehen. Ist euch bewusst, dass das mit uns und Gott eigentlich ganz genauso ist? In der Bibel lesen wir, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Es hört sich sehr negativ an, aber wir kennen das zum Beispiel darin, dass wir perfekt sein wollen, aber unperfekt sind. Dass wir zornig werden, dass wir ungeduldig sind oder streitsüchtig, dass wir neidisch sind, unversöhnlich und vieles mehr. Wir sind wie dieses dreckige Kind, nicht vollkommen, nicht strahlend weiß. Und Gott, über Gott heißt es, er ist heilig, er ist vollkommen, er ist zuverlässig. In ihm ist keine Finsternis. Und jetzt geht es in der Bibel von vorne bis hinten darum, wie wir beides wieder zusammenbringen. Und das ist Gottes großes Ziel. Dieses dreckige Kind wieder in das saubere Bett kriegen oder diesen Menschen, der nicht vollkommen ist, der voller Neid und Zorn und all diesem ist, wieder in seine Gegenwart zu bringen. Er, der heilig ist und der vollkommen ist. Und das passt so erstmal nicht zusammen. Das ist wie, es kann nicht gleichzeitig laut und leise sein. Es kann nicht gleichzeitig hell und dunkel sein. Und es kann auch nicht gleichzeitig ein heiliger, vollkommener Gott bestehen und ein Mensch, der von oben bis unten dreckig ist. Das passt nicht zusammen. Und Gottes Ziel ist, uns aber wieder in seine Gegenwart zu führen. Das ist das, was Gott sich von ganzem Herzen wünscht, Beziehung zu jedem von uns. Für das Volk Israel war das sehr klar. Sie hatten das sehr vor Augen, dass das Gottes Wesen ist, dass Gott heilig ist. Sie wussten zum Beispiel, als Gott auf den Berg Sinai kommt und Mose begegnet, wir dürfen uns diesem Berg nicht nahen. Da war eine Linie um den Berg und wenn wir dem zu nahe kommen, dann werden wir sterben, weil Gott so heilig ist. Das heißt, das Volk Israel wusste das. Gott ist heilig und ich darf nicht einfach so in seine Gegenwart kommen. Aber Gott sucht Wege, wie er uns begegnen kann und wie er Gemeinschaft mit uns haben kann. Und so hat er den Priesterdienst eingeführt und eine Menge von Opferritualen. Das finden wir viel in den Büchern von Mose, besonders im 3. Buch Mose. Und das sind sehr wahrscheinlich die Kapitel, die wir gerne mal überblättern, weil sich das so zäh anfühlt, weil es nicht so viel Spaß macht, das zu lesen, aber man vielleicht auch denkt, ja, was hat denn das mit mir jetzt heute zu tun? Wenn wir aber verstehen wollen, wer Jesus als unser Hohepriester ist, müssen wir auch das Alte Testament verstehen. Und das machen wir heute und wir schlagen da eine Brücke. Der erste Hohepriester, der von Gott berufen wird, ist Aaron, der Bruder von Mose. Und mit Aaron beginnt diese Reihe der Hohepriester. Das Amt des Hohepriesters ist ein Amt, das von Generation zu Generation weiter vererbt wird. Das heißt, von Aaron, die eigenen Söhne, sollten auch Hohepriester werden. Und so ging das dann in jede Generation über. Ganz egal, wie gut oder wie schlecht dieser Hohepriester dann war, wie er sich angestellt hat, es war klar, es ist etwas, das hier jetzt weiter vererbt wird. Und wenn wir dann ins dritte Buch Mose gucken, sehen wir direkt, wie das von vornherein nicht funktioniert. Direkt bei den Söhnen von Aaron, Nadab und Abihu. Gott hat gerade alles erklärt, wie das aussehen soll mit den Opferritualen, wie das Volk sich Gott nahen kann. Und sie haben gerade die ersten Opfer dargebracht. Und dann nehmen sich die Söhne Nadab und Abihu ihre Opferpfannen und machen ihr eigenes Ding. Das ist krass. Und Gott muss aus allen Wolken gefallen sein. Ja, hey, wie kann das sein? Ich habe doch gerade alles erklärt. Und dann machen die jetzt ihr eigenes Ding. Und es ist so schlimm, dass die beiden Söhne sterben müssen. Das heißt, wir sehen hier quasi schon die erste Lücke im System. Wir sehen, dass Gott ein System schafft und er wollte das, es war kein Versehen von ihm. Aber wir sehen auch, dass dieses Vererben, dieses Amt des Hohepriesters etwas ist, das nicht unbedingt gut gehen muss. Und wir sehen auch, es müssen unzählige Opfer gebracht werden. Und da machen wir jetzt einen kleinen Mini-Crash-Kurs, weil ich glaube, dass wir das dritte Buch Mose manchmal nicht so ganz gut kennen. Es gab viele verschiedene Opfer. Es gibt das Brandopfer, Speiseopfer, Freudenopfer. Und es waren Opfer, die freiwillig gebracht werden konnten. Wenn man über etwas dankbar war, konnte man ein Freudenopfer bringen, um damit Gott die Ehre zu geben. Und es gab aber eben auch das Sündopfer. Und das Sündopfer ist ein Opfer, das war quasi Pflicht. Das musste man bringen. Und zwar brachte man dieses Opfer, wenn man eben wusste, ich habe etwas getan, was Gott nicht gefallen hat. Ich habe etwas getan, was mich zu diesem dreckigen Kind macht, weshalb ich nicht mehr in Gottes Gegenwart kommen darf. Was brachte man da? Man brachte eigentlich eine Ziege. Aber je nach finanzieller Lage konnte man auch was anderes bringen. Das heißt, jeder hatte die Chance, dieses Sündopfer zu bringen. Jeder hatte die Chance, mit diesem Opfer wieder Gottes Vergebung zu erwirken. Und damit ging man zum Priester. Man brachte seine Ziege, wenn man sich das nicht leisten konnte, brachte man eine Taube. Wenn man sich auch die nicht leisten konnte, brachte man etwas Mehl. Und wenn man reich war, brachte man einen jungen Stier. Also es gab viele verschiedene Wege, um Vergebung zu erwirken, um dieses Sühneopfer zu bringen. Und dann war das so, man brachte dieses Tier oder dieses Opfer und ging damit zum Priester und der schlachtete das Tier vor den Augen des Besitzers. Das ist krass, wir kriegen heute meistens nicht mit, wenn Tiere sterben. Wir sehen das nicht, aber da war das so, man stand quasi dabei und hat gesehen, wie dieses Tier jetzt stirbt. Und man wusste, warum es stirbt, weil ich habe es ja gebracht für meine Schuld. Das heißt, ich sehe auch, was ist die Konsequenz dafür, dass ich etwas auf mich, Schuld auf mich geladen habe. Die Konsequenz ist der Tod. Es muss also sehr eindrücklich gewesen sein, dieses ganze Opfersystem. Und das ist auch der Wert darin, dass man gesehen hat, was ist denn die Konsequenz von Sünde? Was ist denn das, wovon ich frei werden soll und möchte? Wonach ich mich eigentlich sehne, weil es in uns gelegt ist, dass auch wir Sehnsucht danach haben, Gott zu begegnen und Beziehung mit ihm zu leben. Und dann gab es auch noch einmal im Jahr den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag. Und an diesem Tag, nur an diesem einzigen Tag im ganzen Jahr, durfte der Hohepriester in das Allerheiligste von der Stiftshütte gehen. Es gab einen vorderen Bereich, da stand ein bronzenes Waschbecken, auch schon ein Altar. Und dann ging man noch weiter rein, da stand der Kronleuchter und noch weiter rein. Und da war die Bundeslade. Und da war Gottes Gegenwart. Und da durfte man als Hohepriester ein einziges Mal im Jahr rein, in Gottes Gegenwart. Das müssen wir uns vor Augen führen, weil das ist ja das, wo wir gesagt haben, das ist Gottes großes Ziel. Beziehung mit uns, dass wir in seiner Gegenwart leben. Und der Hohepriester durfte nur ein einziges Mal in diese Gegenwart Gottes treten. Und das habt ihr vielleicht auch dieses Jahr schon an Ostern gehört oder gelesen. Als Jesus stirbt, heißt es, dass dieser Vorhang, der dieses Allerheiligste abtrennt, von oben nach unten zerreißt. Das ist das Zeichen dafür, dass Gott diesen Weg frei macht zu sich selbst. Dass es eben nicht nur einmal im Jahr diese Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen, sondern immer, dass dieser Weg frei ist. Das ist das, was wir an Ostern gefeiert haben. Aber für das Volk Israel war klar, jetzt kommt der Yom Kippur, der Versöhnungstag. Jetzt wird der Hohepriester dort reingehen und er wird für unsere Schuld, die wir als Volk auf uns geladen haben, Versöhnung und Vergebung erbeten. Und man wusste nicht, wird dieser Hohepriester wieder lebend da rauskommen? Wird er Gottes heilige Gegenwart überleben? Weil man wusste ja, Menschen sind schon gestorben, weil sie nicht in Gottes heiliger Gegenwart überleben können. Weil wir nicht vollkommen sind und weil Gott vollkommen ist und weil das nicht zusammenpasst. Das heißt, es war jedes Jahr ein Zittern und ein Bibbern. Wird uns vergeben werden? Wird uns Gott auch dieses Jahr gnädig sein? Und wir können jetzt schon erkennen, dass Gottes Ziel, Beziehung mit uns Menschen zu leben, stattfindet, aber irgendwie beschränkt ist auf das Amt des Hohepriesters, dass er das machen muss für das ganze Volk. Und immer mit dem Wissen oder mit der Furcht, wird es funktionieren, wird es klappen, wird meine Schuld vergeben werden. Und ein weiterer Punkt, an dem wir das erkennen, dass dieses System noch nicht perfekt, noch nicht vollkommen ist, ist, dass sich der Hohepriester selbst ständig reinigen musste. Und er musste selbst Opfer darbringen, um selbst überhaupt in Gottes heilige Gegenwart treten zu dürfen. Das wird uns auch sehr deutlich vor Augen geführt, wenn wir Zacharja aufschlagen. Ich möchte es nur ganz kurz anreißen, Zacharja 3. Da wird ein Hohepriester beschrieben und wir wissen, was die Rolle jetzt ist des Hohepriesters, die Vergebung erwirken. Und dann wird er beschrieben, wie er von oben bis unten schmutzig ist, so wie das Kind am Anfang, ja, komplett dreckig. Wenn wir in den Text gucken, heißt es eigentlich Kot beschmiert, also absolut verunreinigt. Und dann lacht der Teufel und sagt, und wie soll jetzt dieser hohe Priester für das Volk Israel Vergebung erwirken? Das geht doch gar nicht. Und darin sehen wir, diese hohe Priester, diese Menschen, die berufen sind und was von Generation zu Generation weitervererbt ist, die sind fehlerhaft. Das sind ja auch nur Menschen, die zwar diesen besonderen Auftrag von Gott bekommen haben, aber die es auch nur auf ihre menschliche Art gut machen können oder auch vermasseln können. Und über den Hohepriester heißt es eben auch, er musste selbst immer wieder Opfer darbringen, um dann überhaupt wiederum die Opfer des Volkes annehmen zu können und für das Volk wiederum Vergebung erwirken zu können. So viel also zum Hohepriester im Alten Testament. Eine ganz schön große, schwierige, würdevolle Aufgabe. Und jetzt wollen wir ja wissen, was macht Jesus zu diesem besonderen Hohepriester, den wir haben und auf den wir heute schauen dürfen. Und dazu verlassen wir jetzt das Alte Testament und gehen ins Neue Testament. Ich lese uns immer Verse vor aus dem Hebräerbrief, weil der Hebräerbrief eine ganz enge Verknüpfung ist zu dem, was wir im Alten Testament lesen, gerade über diese Opferrituale. Und da wird uns Jesus vorgestellt als Hohepriester. Und dort heißt es, Jesus dagegen bleibt für alle Zeit. Deshalb ist sein Priestertum unvergänglich. Das Priestertum von Aaron wurde von Generation zu Generation weiter vererbt. Jesus ist so besonders als Hohepriester, weil er unsterblich ist. Wir haben Ostern gefeiert, wir haben gefeiert, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Das heißt, er ist dieses Opfer, dieses einmalige Opfer, nicht diese 10.000 Opfer, sondern er ist dieses Opfer, das sich einmal gibt, selbst, um Versöhnung zu erwirken. Und er steht auf zum ewigen Leben und Jesus wird nicht noch einmal sterben. Es ist unvergänglich. Das heißt, es kann kein Nachfolger, Hohepriester kommen, der es nicht mehr hinkriegt, der nicht gut genug ist, sondern wir wissen, mit Jesus ist es unvergänglich, ein für alle Mal erfüllt. Und weiter heißt es über Jesus als unseren Hohepriester, Daher kann er auch allen, die durch ihn vor Gott treten, die vollständige Rettung bringen. Denn er lebt für immer und tritt bei Gott für sie ein. Es heißt, er kann für alle die vollkommene, die vollständige Rettung bringen. Das Opfersystem im Alten Testament, was wir lesen in den Mosebüchern, ist bestimmt für das Volk Israel. Sie bekommen dieses ganze System erklärt. Sie kriegen von Gott die Anweisungen, den Tempel zu bauen, die Stiftshütte. Sie bekommen die Anweisungen, welche Aufgaben der Priester hat und der Hohepriester hat. Und welche Feiertage sie haben, welche Opfer sie bringen können, um wieder in Gottes Gegenwart zu kommen. Und jetzt heißt es aber, dass Jesus Christus mit seinem Opfer, mit seinem Tod am Kreuz Vergebung für alle Menschen bringt. Nicht mehr nur für ein Volk, sondern für jeden Menschen. Das ist etwas, was wir auch schon im Alten Testament erkennen, immer wieder. In den Psalmen zum Beispiel, wo es dann heißt, alle Nationen. Das sind immer schon so Hinweise, dass Gott diesen Weg geht, dahin, dass alle Menschen Jesus als ihren Retter erleben dürfen. Aber im Alten Testament sehen wir noch, wie Gott sich dem Volk Israel offenbart, wie er mit ihnen unterwegs ist. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst oder wenn du an Jesus glauben möchtest, dann musst du nicht erst Opfer bringen, sondern du darfst sagen, ja, ich glaube, dass das, was an Ostern geschehen ist, dass das wahr ist und dass es was ist, was mir gilt. Dass Jesus, weil ich so ein dreckiges Kind bin, für mich an dieses Kreuz gegangen ist und damit hat er mich reingewaschen und er hat mich sauber gemacht. Und ich darf jetzt in Gottes heilige Gegenwart kommen und das ist in Ordnung. Ich darf in Gottes Gegenwart kommen. In Römer 10, Vers 10 heißt es, wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Das ist es, was es braucht, dass wir zu Jesus Christus gehören. Nicht viele Rituale, nicht viele Tiere, die wir schlachten und opfern müssen, sondern dass wir von Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Der wird gerettet werden, der wird gerecht gesprochen. Und das ist etwas, das gilt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Das möchte ich kurz erklären. Jesus hat uns in der Vergangenheit gerettet vor der Strafe unserer Sünde. Das ist das, was wir jetzt an Ostern gefeiert haben. Er hat uns gerettet, indem er einmal dieses Opfer gebracht hat. Er ist am Kreuz für meine Schuld gestorben. Das ist vollbracht. Er hat mich und dich gerettet vor der Macht der Sünde in der Gegenwart. Weil, wenn du an Jesus glaubst, kommt der Heilige Geist in dich rein. Und er führt dich. Und er möchte dir Weisheit schenken. Und er möchte dich immer mehr zu einem Leben befähigen, das dem entspricht, wie Gott es für dich wünscht. Das heißt, wir werden immer mehr zu dem Menschen, den Gott in uns sieht. Wir dürfen lernen, so zu leben, wie es Gott die Ehre gibt und die Sünde immer mehr hinter uns lassen. Werden wir trotzdem sündigen? Ich denke, ja. Werden wir trotzdem Sachen machen, mit denen wir uns kränken, unsere Mitmenschen und auch Gott? Ja, werden wir. Und dann dürfen wir aber wissen, wenn wir sündigen, wenn wir all das tun, haben wir einen Hohepriester, der die Sünde schon gezahlt hat. So steht es im Johannesevangelium, nee, im Johannesbrief. Und wir sind gerettet vor der Macht der Sünde in der Zukunft, und zwar vor der Gegenwart der Sünde, weil wir glauben, dass wir einmal mit Jesus Gemeinschaft haben werden, dass wir einmal voll und ganz in seiner Ewigkeit leben werden. Und dann wird es keine Sünde mehr geben. Dann sind wir gerettet von der Gegenwart der Sünde. Dann kann sie uns rein gar nichts mehr anhaben. Und gleichzeitig können wir aus diesem Vers, Hebräer 7, Vers 25, rauslesen, dass Jesus als Hohepriester für uns eintritt. Er tritt für dich ein. Hast du dich schon mal gefragt, was Jesus im Himmel tut? Was macht er da eigentlich? Wir lesen in Johannes 17 das hohepriesterliche Gebet von Jesus. Und dort sagt Jesus selbst, bewahre sie in der Gemeinschaft mit mir, bewahre sie vor dem Bösen, mache sie zu heiligen Menschen. Das heißt, was macht Jesus? Er betet für dich. Er tritt für dich ein, so wie es das Amt des Hohepriesters ist. Er stellt sich vor dich hin. Er tut Fürbitte für dich, weil er dich liebt, weil er möchte, dass du in die Gegenwart Gottes des Vaters kommst. Und weiter erfahren wir im nächsten Vers, das ist ein Hohepriester, wie wir ihn brauchen. Jesus ist heilig, unschuldig, rein, getrennt von Sündern und höher erhoben als der Himmel. Aaron und alle nachfolgenden Hohepriester waren Menschen, die schuldig sind, die fehlerhaft sind, nicht heilig, unvollkommen. Jesus ist aber der erste Mensch, der neue Mensch, der ganz, ganz wie wir ist, ganz Mensch und doch ganz Gott, der gleichzeitig vollkommen ist, heilig, unschuldig und rein. Und nur deswegen ist sein Opfer, dieses eine Opfer, das endgültig ist, weil er damit alle Schuld von uns auf sich nehmen kann. Das heißt, wenn wir eine Chance haben wollen, vor diesem heiligen Gott bestehen zu können, dann brauchen wir Jesus Christus. Wir brauchen diesen einen Hohepriester, der vollkommen ist. Und dann der Höhepunkt in Vers 27, er hat es nicht nötig, wie die anderen Hohepriester Tag für Tag Opfer darzubringen, zuerst für seine eigenen Sünden, dann für die Sünden des Volkes. Das hat er nämlich ein für alle Mal getan, als er sich selbst als Opfer darbrachte. Jesus musste eben nur einmal am Kreuz sterben. Er musste nur einmal diesen Weg gehen. Und deswegen ist er dieser eine vollkommene Hohepriester. Und das muss für das Volk Israel sehr revolutionär geklungen haben. Weil für das Volk Israel war ja völlig klar, wenn ich zum Priester, zum Hohepriester komme, muss ich Opfer mitbringen. Weil wenn ich kein Opfer mitbringe, wenn ich kein Sündopfer mitbringe, kann mir nicht vergeben werden. Punkt. So ist das. Und jetzt, wenn man das mit diesem Wissen liest und es heißt, er hat es ein für alle Mal getan, dass er sich selbst als Opfer dargebracht hat, dann heißt es, man muss nichts mehr mitbringen. Man muss gar nichts mehr dafür tun, dass einem jetzt da vergeben wird. Und das hat für das Volk Israel vielleicht geklungen wie ein Kameramann, der keine Kamera hat. Ja? Da fehlt doch was. Wie kann ein Priester keine Opfer darbringen? Oder wie ein Sternekoch ohne Küche. Da fehlt doch was. Das Eigentliche, das Relevante, das ist nicht da. Weil es so schwer ist zu verstehen, ich muss da jetzt nichts mehr mitbringen. Weil das so logisch war für das Volk Israel und weil sie so lange in dieser Logik gelebt haben. Nur wenn ich etwas bringe, dann kann mir vergeben werden. Jetzt aber heißt es, wenn wir zu Gott kommen, der ja heilig ist, müssen wir gar nichts mitbringen oder mehr noch sollen wir auch nichts mitbringen. Jesus hat ja mit seinem Tod bezahlt. Und wenn ich jetzt daherkomme und sage, ja, aber ich möchte noch diesen, das tun, Jesus, dass du mich wirklich liebst, dann habe ich seinen Kreuzestod vielleicht noch nicht ganz im Herzen angenommen. Weil damit sage ich, das reicht nicht. Ich muss doch selbst was tun und so ist es nicht. Ich darf kommen und ich darf es mir schenken lassen. Und das ist vielleicht manchmal nicht unsere Stärke, dass wir uns einfach nur beschenken lassen. Jesus aber lädt uns ein und er möchte uns beschenken mit dieser Vergebung. Und das kennt ihr vielleicht in eurem Alltag, dass man sich schwer damit tut, das einfach so anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt meine Wahrheit, in der ich lebe, dass mir vergeben ist. Das ist meine Lebensrealität, wenn ich Jesus Christus kenne. Nicht erst, ich muss noch, sondern darin darf ich leben. Ich darf da vollkommen frei drin sein. Und jetzt komme ich zum Schlussteil. Wenn das alles so stimmt, was wir jetzt gesehen haben aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament, und ja, es war vielleicht ein bisschen trocken und viel Theorie, aber notwendig, um das Ganze zu verstehen, was bedeutet das dann jetzt für mich? Was heißt das jetzt für mich? Das heißt zum einen, Gott schenkt uns Zuversicht. Zuversicht ist ein ganz wichtiges Wort im Hebräerbrief. Es kommt mindestens 5-mal vor und es heißt, ferner wollen wir voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Hebräer 10, Vers 23. Und vielleicht kennt ihr das. Man hat sich so verhalten, wie es Gott nicht gefällt. Ich habe die letzten 2 Tage auf meine Neffen und Nichten aufgepasst, damit meine Schwester und ihr Mann endlich mal ein Wochenende für sich haben können. Die haben 4 Kinder. Und ich habe gemerkt, ich komme an meine Grenzen. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht immer fair. Ich bin zwar die Erwachsene und ich habe vielleicht den längeren Hebel manchmal, aber ich bin nicht immer fair. Und ich habe mich hinterher echt gefragt, wie hätte ich es anders machen können? Wie hätte ich mit diesen kleinen Menschen lieber umgehen können? Und ich habe mich hinterher geschämt und gedacht, hey, in der Situation hätte ich echt mehr Barmherzigkeit haben können. Und vielleicht kennt ihr sowas aus eurem Alltag, dass ihr merkt, das sind so Kleinigkeiten, wo wir hinterher denken, das war nicht so, wie Gott sich gewünscht hätte von mir. Und dann dürfen wir aber sagen, ich darf, trotzdem, dass ich nicht vollkommen bin und trotzdem, dass ich einen Menschen vielleicht nicht gut behandelt habe, voller Zuversicht in Gottes Gegenwart kommen. So heißt es im Hebräerbrief. Und das darfst du dir mitnehmen. Du darfst voller Zuversicht in Gottes Gegenwart kommen. Und der nächste Punkt, die Ruhe. Auch die Ruhe ist ein wichtiger Begriff im Hebräerbrief. Denn wir wissen, dass wir immer zu Gott kommen dürfen. Das heißt, ich muss nicht leisten, ich darf in dieser Gewissheit, in dieser Ruhe leben. Weil Jesus hat das für mich erreicht, was notwendig war, die Vergebung. Er hat dieses Opfer einmal gebracht für mich. Und auch da ein ganz kurzes Beispiel. Wenn du Urlaub machst, kennst du das vielleicht auch, man freut sich, endlich habe ich Urlaub und dann denkt man, boah, ich plane mir nichts. Ich mache einfach überhaupt gar keine Pläne. Ich fahre einfach nur weg und dann habe ich Ruhe. Und ich muss nichts tun. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Und dann kommt dieser Punkt, wo es switcht, wo man denkt, boah, geil, das ist ja voll frei. Ich kann ja voll frei entscheiden, was ich jetzt machen möchte. Und dann kommt von alleine die Lust, was zu unternehmen, einen Ausflug zu machen, sich mit Leuten zu treffen. Und so dürfen wir das auch als Christen verstehen. Wir leben in dieser Ruhe, wir müssen nichts leisten. Das ist wie dieser Urlaub. Und dann dürfen wir sagen, ha, aber ich bin ja geliebt. Ich bin ja so reich beschenkt. Was will ich denn tun, um diese Liebe zu erwidern? Was will ich denn tun, um Gott groß zu machen in meinem Leben, in meinem Alltag, auf der Arbeit, in meiner Familie? Aus dieser Ruhe heraus, aus dem Wissen heraus, mir ist vergeben. Ich habe alles, was ich brauche. Und jetzt möchte ich diese Liebe, die ich empfangen habe, erwidern. Und der letzte Punkt, das alles haben wir nicht, nur weil wir erkannt haben, dass wir zu Jesus Christus gehören. Wir merken, wir kommen trotzdem an unsere Grenzen. Und es ist nicht unbedingt leicht, voller Zuversicht und in absoluter Ruhe zu leben. Und deswegen gibt uns der Hebräerbrief nochmal einen Tipp mit. Und zwar, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. So steht es in Hebräer 12, Vers 1 und 2. Das heißt, was ist dieser Kerngedanke? Wir wollen unseren Blick auf Jesus Christus richten. Nicht die Bibel auswendig lernen, nicht der perfekte Christ sein, sondern Jesus im Blickfeld behalten. Meinen Blick auf ihn richten. Nicht auf die Sorgen und das Drumherum, sondern auf ihn. Er, der mein Hohepriester ist. Er, der mir den Weg freigemacht hat zu Gott, dem Vater, damit ich in seiner Gegenwart leben kann. Das große Ziel, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und jetzt bin ich am Ende und möchte dich einfach nochmal fragen, was hast du dir mitgenommen? Was ist der Punkt, der für dich heute, vielleicht auch für die nächsten Tage, relevant ist? Was hat dich vielleicht im Herzen berührt? Wir haben gehört, im Alten Testament wird das Amt des Hohepriesters weitergegeben. Über Jesus heißt es, er ist unvergänglich. Der alttestamentliche Hohepriester ist unvollkommen. Jesus ist vollkommen. Im Alten Testament ging es um das Volk Israel, jetzt aber gilt diese Liebe und das Angebot der Rettung jedem Menschen. Das ist viel Kopfwissen. Für dein Herz, dein Zuspruch, Gott selbst schenkt dir Zuversicht und Ruhe. Und vielleicht etwas, was du tun kannst, was du dir mitnehmen möchtest für dein Handeln, deinen Blick auf Jesus Christus richten. Ich gebe dir jetzt einen ganz kurzen Moment Zeit und spreche dann noch ein Gebet. Herr Jesus Christus, als allererstes wollen wir vor dich kommen und dir Danke sagen, dass du unser Hohepriester bist. Danke, dass die Bibel so vollkommen ist, dass wir Altes und Neues Testament alles miteinander mixen können und es immer Logik ergibt, dass wir darin eine große Linie erkennen dürfen. Und wir danken dir einfach auch heute nochmal dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du uns reinwäschst, dass du uns den Weg frei machst zu Gott, dem Vater, und dass wir dafür bestimmt sind, Beziehungen mit dir zu leben. Du weißt, was uns heute angesprochen hat, und wir bitten dich, versenke es in unseren Herzen, lass es uns wichtig werden und bleiben. Zeig uns, wie wir unseren Blick auf dich richten können, wie wir dich lieben und ehren können mit unserem Leben. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.